Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und antiautoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Ich bin total stolz drauf, dass mein Körper all diese großartigen Dinge kann. Rennen, klettern, Sonnenschein auf der Haut spüren, anderen nah sein, stark sein und schwach sein.
Mein Körper befindet sich im ständigen Wechsel aus Freiheit und Kick und Beschwerlichkeit und Einschränkung.
Nachdem ich meine Teenagerzeit eigentlich ganz gut überstanden hatte und mit meinem Körper ganz gut klargekommen bin, bin ich noch plötzlich älter geworden. Und dann war da so ein neues Thema, was ich mit meinem Körper aushandeln musste.
Bei mir war es so, dass ich mich daran erinnere, als ich, ich glaube, in der Grundschule ein Kind war, habe ich darüber nachgedacht, warum ich nicht in den anderen Körper einer anderen Person oder in dem Fall eines anderen Kindes schlüpfen kann, weil ich so gern wissen wollte, wie sich die andere Person anfühlt, beziehungsweise ob sie sich genauso anfühlt, wie ich meinen eigenen Körper spüre.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Februarsendung hier beim Anarchistischen Hörfunk bei Coloradio in Dresden. Heute wollen wir uns mit dem Thema Körperbilder beschäftigen. Es sind unsere Körper, aber bestimmt werden sie von ziemlich vielen anderen Aspekten. Kapitalismus, Krankenkassen, Schönheitsideale, Esstrends, Medizin, einem patriarchalen Blick. Sich davon zu emanzipieren, also sich von diesen Erwartungen und Zuschreibungen loszulösen, ist alles andere als einfach. Mit dem eigenen Körper zufrieden sein, ist oft kompliziert. Welches Körperbild habe ich eigentlich sozialisationsbedingt, also aufgrund meiner Erziehung? Und was ist eigentlich mein Ding dabei? Was tut mir gut? Was brauche ich, um mich gut zu fühlen? Die wenigsten Körper passen in Schönheitsnormen, denn Körper sind vielfältig. Oft ist sportlich und gesund sein auch eine Frage der Klasse, Herkunft und des Geschlechts. Und Körper, die nicht ins binäre, also zweigeteilte Geschlechtersystem passen, sind noch mehr ausgeschlossen. Wir sprechen heute aus unserer Perspektive als weiße Cis-Frauen über weiblich gelesene Körper. Wie wird Körper im Kapitalismus hingerichtet? Wie funktionieren Körperbilder in der Linken? Und wie können wir eigentlich widerständig in diesem Feld agieren? Sind heute unsere Themen.
Körper sind Formen und Produkte der kapitalistischen Industrie. Geformt durch einen Prozess, der im Innersten entfremdend wirkt. Das ist der Fetischismus des makellosen Jugendlichen selbst. Ein Zitat aus dem Buch Frauengesundheit in Theorie und Praxis, welches 2010 von Gerlinde Mauerer rausgebracht wurde. In diesem Buch wird beschrieben, dass Körper
im Neoliberalismus unser privates Kapital darstellen, dass Körper geformt werden, gesund gehalten und immer wieder optimiert werden müssen, da sie die Ware sind, die wir in den Arbeitsmarkt, aber auch den Markt der sozialen Beziehungen tragen. Und nach dieser neoliberalen Logik unserer Körper sind eben nicht mehr die Zustände, sondern wir selbst verantwortlich für Krankheit, für einen schwächelnden Körper und für Leid. In der gegenwärtigen Revolution werden nicht mehr die gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern unsere Körper umstrukturiert. Dabei werden alle Körper erfasst, noch bevor sie geboren sind.
Weiter mit einem Zitat von Silvia Federici aus dem neuen Buch von ihr Jenseits unserer Haut. Jedoch ist die Möglichkeit, unsere Körper zu verändern, noch nie in der Geschichte derart greifbar und begehrt gewesen wie heute. Läuft man morgens durch den Park oder geht in einem Fitnessstudio vorbei, gewinnt man den Eindruck einer Massenbewegung, die eine Leidenschaft weckt, wie sie früher einmal politischen Versammlungen vorbehalten war. Scharen strömen morgens in die Parks, joggen in Gruppen, zu zweit, alleine, fahren Rad oder walken. Währenddessen verändern Fitnessstudios das Stadtbild mit ihren eindrucksvollen Schaufenstern, in denen Metallgeräte und schwitzende Körper zu sehen sind, die heute zunehmend von Tattoos bedeckt, manchmal wie von einer zweiten Haut davon überzogen sind.
Ja, in diesem Zitat von Silvia Federici wird auch nochmal ganz deutlich, dass es diesen Drang zu einem schlanken, gesunden und vitalen Normkörper gibt, der im Kapitalismus auch auf jeden Fall weiß konnotiert ist und unter gar keinen Umständen übel riechen sollte oder irgendwie Körperbehaarung haben sollte, weil ja alles Animalische, was wir in uns tragen, hat keinen Ort in dieser Körpernorm. Und das steht in ziemlich krassen Widerspruch zu dem Anspruch an Körper und insbesondere eben auch an weiblich gelesene Körper, auch sexualisiert zu werden und sexy zu sein, was ja eigentlich in sich schon ein Widerspruch ist, weil Begehren zu wecken hat auch viel mit Gerüchen zu tun und mit eben unseren tierischen Instinkten und dieser reine, pure, desinfizierte Normkörper, der keinen Geruch hat, ist wahrscheinlich auch überhaupt nicht sexy. Dennoch wächst genau dieser Schönheitszwang, den die Schönheitsindustrie uns auch auferlegt, und nicht nur für uns, sondern eigentlich für alle Geschlechter. Und in Supermärkten gibt es mittlerweile eine riesige Auswahl an Beauty-Produkten, auch für männlich gelesene Körper. Und dennoch, wenn wir in die Geschichte blicken, sehen wir, dass eben gerade auch Frauenkörper und weiblich gelesene Körper historisch gewachsen einer ganz besonderen Normierung unterlegen. Und wenn wir zurückblicken auf die Zeit des Frühkapitalismus, wo eben gerade so eine Maschinisierung der Arbeiterkörper stattfand, also wo Arbeitskraft zum Markte getragen wurde und in Mehrwert verwandelt wurde, da war auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, so ganz viele natürliche Bedürfnisse der Körper auszulöschen. Also zum Beispiel das Bedürfnis, wenn sich die Sonne senkt, auch schlafen zu gehen, wurde mit elektrischem Licht in den Fabriken da irgendwie ganz stark entgegengewirkt. Oder unser Bedürfnis, uns im Winter, wenn es kalt wird und grau ist, einzukuscheln und eine ruhigere Gangart anzulegen, wurde durch so einen dauerhaft gleichen Arbeitsrhythmus entfremdet. Und Federici beschreibt in ihrem Buch Jenseits der Haut eben auch, dass gerade diese Einhegung der Körper, also diese Übernahme von unseren Körpern nach kapitalistischen Normen, ein ganz entscheidender Bestandteil war, ohne den der Kapitalismus in der Form, die wir heute haben, gar nicht möglich gewesen wäre.
In der Vorbereitung auf die Sendung bin ich an meinem Bücherregal langgelaufen und habe halt geguckt, ob ich noch irgendwelche Literatur finde und bin dann auf das Buch von Lori Penny, Fleischmarkt, gestoßen, was schon 2012 erschienen und was ich nach wie vor total interessant finde und spannende Ansätze finde und das mir nochmal durchgelesen habe. Und sie beschreibt unter anderem darin, die Historikerinnen wie Leonore Davidoff und Catherine Hall eben beschreiben, dass in dem Zeitraum von 1780 und 1850 die unterschiedlichen Lebensbereiche für Männer und Frauen entstanden. Sprich, es gab Arbeitsplätze, die eben ganz klar definiert waren, dass sie außerhalb des Hauses stattfinden, und es gab die private häusliche Sphäre, die eben innerhalb des Hauses war. Und somit war das halt auch so eine formale und symbolische Trennung von Produktion und Reproduktion, die in dem Zeitraum entstanden sind. Und es gibt einen interessanten Ausschnitt, den ich euch gerne mal vorlesen will, weil das nochmal alles so zusammenfasst. Die einfachen Tätigkeiten des Erschaffens und Erhaltens von Leben passten nicht mehr in die profitorientierten, gewinn- und zielgerichteten Vorstellungen der kapitalistischen Gesellschaft, musste aber nach wie vor verrichtet werden. Und zwar weit genug weg von den Fabrikgeländen, die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes gegen Kinderarbeit in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ganz offiziell keine Orte für Kinder mehr waren. 1737 hatten noch über 98% der verheirateten Frauen in England außer Haus gearbeitet, während 1911 über 90% der Frauen nur als Hausfrauen beschäftigt waren.
Ja, ich denke, aus diesem Zitat wird irgendwie nochmal ganz gut deutlich, welchen Mehrwert die Reproduktion für die kapitalistische Wirtschaft hat, also das Kinder ja dann potenziell zukünftige neue ArbeiterInnen sind, und auf der anderen Seite das natürlich ein ziemlicher Zwiespalt ist. Also es bedarf irgendwie Kinder und eben einer zukünftigen ArbeiterInnenschaft, aber auf der anderen Seite, wenn transparent wäre, wie viel Fürsorgearbeit in jedem einzelnen Menschen steckt, wäre uns auch allen klar, dass Arbeitskraft eben kein billiges Gut ist. Und so ist die Strategie eben, Sorge- und Fürsorgearbeit zu verstecken und abzuwerten und wie wir in dem Zitat eben gerade gehört haben, auch aus diesem Bereich der Lohnarbeit zu entfernen, aus dem Bereich der Fabriken zu entfernen und sie damit auch unsichtbar zu machen. Und das zu einer Zeit, wo ja auch Frauenarbeit generell abgewertet wurde, also auch handwerkliche weibliche Arbeit abgewertet wurde und Frauen einem krassen moralischen Kodex überzogen wurden, den sie halt ökonomisch und insgesamt auch gesellschaftlich schlechter dastehen lassen hat. Und wir können also sehen, dass Frauenkörper und weiblich gelesene Körper einer ganz besonderen Kontrolle unterliegen, eben aus diesem Zwiespalt der Reproduktion und Fürsorgearbeit heraus. Die Disziplinen des Körpers und die Regulierung der Bevölkerung sind die beiden Pole, um die sie die Macht zum Leben organisiert. Das ist noch ein Zitat von Foucault, welches auch in dem Buch Frauengesundheit zu finden ist, wo diese Disziplinierung der menschlichen Körper nochmal angesprochen wird, um eben so eine Bevölkerung dazu zu bringen, sich den Rhythmen und den Ausbeutungsformen des Marktes überhaupt erst hingeben zu können. Und was aber trotzdem ganz interessant ist, ist, dass Körper ja auch eine ganz natürliche Grenze zu dieser Ausbeutung bilden. Denn unsere Körper haben sich in den letzten 300.000 Jahren in Koevolution mit unserer Umwelt befunden. Also wir brauchen einfach Sonnenschein auf der Haut. Wir brauchen den Anblick von Bäumen, den Wind, der unsere Nasen umpustet. Wir brauchen menschliche Nähe und wir brauchen eben auch genug Schlaf, leider. Also wir können leider nicht 24 Stunden lang Lohn arbeiten, sondern wir brauchen eben auch Phasen der Ruhe nach längeren Phasen der Anstrengung. Und all das sind ja natürliche Grenzen zu einem immer weiter und immer mehr Arbeiten und Produzieren. Und auch da können wir irgendwie sehen, dass es mittlerweile ja super viele stressbedingte psychosomatische Erkrankungen gibt, die mit dieser Trennung von Körper und Geist in der modernen Wissenschaft eigentlich kaum erklärbar sind. Also warum haben Menschen Schmerzen, wenn aber eigentlich kein Körperteil krank ist? Und auch da sehen wir einfach wieder, unser Körper ist keine Maschine, sondern wir leiden unter den Bedingungen, die uns aufgezwungen werden, und unsere Körper setzen sich da auch zur Wehr und sind da auch widerständig.
Was soll es hier werden? Ich hab keine Idee. Im Sommer gibt's Sonne, im Winter gibt's Schnee. Ich will immer was verändern, verändern, ja eh. Und jetzt steh ich schon wieder mit meiner Gitarre in der Einkaufsstraße und die Leute konsumieren, ja eh. Und ich hab keine Platzkarte, Platzkarte, ja nee. Da kommen schon die Bullen immer, oh je. Von den Leuten erwarte ich mir Solidarität, doch es geht niemand was an und dann ist es zu spät. Und es gibt nichts, das bleibt, es gibt nur die Dinge, die immer schon da waren. Und diese Dinge wandern von meinen zu anderen. Es gibt so viele desillusionierte Menschen, die meinen, es lohnt sich nicht zu kämpfen. Und denen kann man sagen dann, hey, scheiß doch, die wandern. Desillusioniert bin ich ja trotzdem nicht. Das geht mir nur alles gewaltig gegen Strich. Nimm doch die blöde Werbetafel und nicht mich, denn die zum Beispiel stört hier tatsächlich. Da kommt dann noch so ein alter Typ vorbei. Mein Ende der 60er war auch dabei. Doch was ich da mach, wär voll für ein Arsch, denn es verändert sich nix. Es bleibt das, wie es ist. Und ich sag's ihm, es gibt nichts, was bleibt, es gibt nur die Dinge, die immer schon da waren. Und diese Dinge wandern von einem zu anderen. Es gibt so viele desillusionierte Menschen, die meinen, es lohnt sich nicht zu kämpfen. Und ich sag ihm dann, hey, scheiß doch die Bullen an und nicht mich. Und wenn mich etwas desillusioniert, dann die im Hamsterrad funktionieren, obwohl den Einkäufer oder der alte sagt, lass mich in Ruhe, ich weiß, wie ich kämpfen mag. Und das macht dir nicht kaputt. Und der Bulle trägt immer noch seine Knarre und die Shopper ihre Einkaufstasche und der alte sagt sein Portemonnaie und irgendwie immer die Gitarre. So war das auch schon vor 50 Jahren. Nur irgendwann kommen halt andere dran. Doch brecht doch mal diese Scheißwand und nehmt euer Leben selbst in die Hand. Denn es gibt nichts, das bleibt. Es gibt nur die Dinge, die immer schon da waren. Und diese Dinge wandern von meinen zu anderen. Es gibt so viele desillusionierte Menschen, die meinen, es lohnt sich nicht zu kämpfen. Und denen kann man sagen dann, hey, scheiß dich doch selbst an und nicht mich.
Achso. Im Weiteren wollen wir anschauen, dass es natürlich neben dem ganzen kapitalistischen Verwertungslogik auf Körper auch eine patriarchale Logik, also das heißt aus Perspektive männlicher Macht über Jahrhunderte Körper geformt werden und welche Auswirkungen das auch heute hat für Lebensumstände, aber auch so ganz individuelle Probleme wie Essstörungen. Das sei nur vorhergesagt für Menschen, die das gerade nicht hören möchten.
Ja, im Laufe der letzten Jahrhunderte wurde eigentlich immer der männliche Körper als Norm angesehen und der weibliche Körper als Abweichung von dieser Norm. Und so kommt es, dass es oft ein Bild von Frauenkörpern und weiblich gelesenen Körpern als so defizitär und kränklich gibt. Und das ist quasi so im medizinischen Diskurs auch sehr schwierig aufzudröseln, weil es bis heute in vielen Bereichen gar keine exakte Forschung zu beispielsweise weiblichen Symptomen für Krankheiten gibt. Da sei zum Beispiel als Beispiel der Herzinfarkt genannt. Und was ich auch immer wieder richtig beeindruckend finde, ist, dass es oft bis heute keine exakte Beschreibung für weibliche Genitalien gibt in so Schulunterricht oder auch selbst an der Uni. Und ein anderes Thema ist auch, dass heute noch oft so Medikamententestung und Dosierungsempfehlungen anhand von männlichen Probanden ausgeführt werden. Also jahrzehntelang, ich weiß nicht, ob es jetzt gerade tatsächlich jetzt immer noch so ist, wurden zum Beispiel auch Schwangerschaftsmedikamente von Männern getestet. Und ja, quasi all diese Normierung nach patriarchaler Logik, aber auch quasi diese Deutungshoheit, was Weiblichkeit ist, prägt natürlich absolut unser Selbstbild. Und ja, bei dieser Deutungshoheit werden ganz oft die Lebensumstände ausgeblendet, die zu Krankheit führen. Also an ganz großer Stelle Armut und wie vorhin schon auch gesagt Stress. Und interessanterweise bei Frauen und weiblich gelesenen Personen eben auch der Grad an Selbstbestimmung und die Teilhabe an der Gesellschaft, welche Krankheiten hervorruft, also eine fehlende Teilhabe, die eben Krankheiten hervorruft und eine mehr Selbstbestimmung, die dann eher zu Gesundheit führt. So, ein anderer Punkt ist eben auch, dass die Körperideale, die wir heute so krass spüren, einfach ein Machtinstrument sind, Frauen zu unterdrücken. Und ja, auch dieser Konsumanreiz, diese ganzen Cremes und hautstraffenden, was weiß ich, alle möglichen Dinge, die es gibt, Schminke, whatever, ja, auch natürlich super Produkte sind, die den Konsumwillen anfeuern und ja, damit natürlich auch nach Marktlogik total viel Sinn ergeben. Was ja auch ein riesengroßes Thema ist, ist das Fettshaming, dass, wir haben es vorhin schon gesagt, einfach das Körperideal ein schlanker Körper ist und das zu ganz vielen Problemen für Menschen führt, die diesem Körperideal nicht entsprechen. Also eigentlich die Mehrheit der Menschen entspricht diesem Körperideal überhaupt nicht. Und ein Auswuchs dessen ist, dass beispielsweise 2018 in deutschen Krankenhäusern insgesamt 7.218 Fälle von Anorexie und 1.718 Fälle von Bulimie diagnostiziert wurden. Und das ist ein Anstieg von knapp 30% in den letzten 10 Jahren. Was auch spannend ist, in dem Buch Frauenkörper neu gesehen von Laura Merritt schreibt sie auch, dass die Schönheitsoperationen im Intimbereich gerade absolut explodieren. Also dass immer mehr Frauen sich ihre Genitalien operieren lassen, um Schönheitsidealen zu entsprechen. Und genau, also ich glaube, diese Liste lässt sich unendlich lang fortführen, auch ins Alter und all diese Bereiche. Das wollen wir aber gerade gar nicht machen, weil uns ist klar aus den Dingen, die wir jetzt nochmal zusammengetragen haben, dass es eine krasse Repression gegen Frauenkörper und weiblich gelesene Körper gibt, welche strukturell und durch patriarchale Perspektiven einerseits und andererseits auch die kapitalistische Verwertung unserer Körper bestimmt ist. Und dass es absolut nötig ist, diese Schönheitsideale anzufechten und das auf der einen Seite, auf der anderen Seite sich aber individuell davon zu trennen, super schwer ist. Und das wollen wir jetzt im Weiteren noch, da wollen wir noch ein bisschen tiefer reingehen.
Ja, wir können feststellen, dass es auch in Bewegungen, welche eigentlich emanzipatorische Ideen haben, den Anspruch, Diskriminierung und Sexismus zu überwinden, trotzdem krasse Körperbilder gibt, dass es einen krassen Zwiespalt gibt zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und darauf wollen wir jetzt eingehen und unsere eigenen Erfahrungen auch teilen. Was haben wir für Erfahrungen mit Körperbildern und Idealen in der Linken? Und was ist das eigentlich?
Also ich kann mich noch total daran erinnern, ich glaube, da war ich 19 und habe mein freiwillig ökologisches Jahr gemacht und habe das erste Mal so auf sogenannte linke Freunde bin ich getroffen, so Punks. Und die kamen so aus dem AZ Conny, das ist so ein alternatives Zentrum hier in Dresden und haben mich dann mitgenommen und ich war wie gesagt 19 und ganz unerfahren und hatte keine Ahnung und bin dann ins AZ Conny mit so einem weißen oder mit so einem hellbeigen Mantel und habe mich so unwohl gefühlt, weil alle irgendwie geguckt haben. Ich bin dann so auf diesem Hof und die Treppen runter zu dieser Bar und habe mich übelst geschämt, weil ich das Gefühl hatte, ich bin die Einzige, die jetzt so hell leuchtet, weil natürlich alle irgendwie schwarz angezogen waren. Und es war für mich so, ich glaube, die erste Berührung mit so sogenannten linken Kreisen halt im Conny. Und ja, das hat mich so auch im Nachhinein noch sehr nachdenklich gemacht, warum das so war.
Ja, ähnliche Erfahrungen habe ich als erwachsene Person auch noch machen können. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr, glaube ich, die Situation, dass ich auf einer ganz kleinen Veranstaltung war, auf einer Lesung einer, ich sag mal, in der linken Szene prominenten Persönlichkeit, einer männlich gelesenen Persönlichkeit, war und hatte da noch lange Haare. Und trug zu dem Zeitpunkt auch einen Rock und hatte mein Kind dabei und so. Und saß auf dieser Lesung und musste halt irgendwie früher los und stand dann auf und ging durch die Menschenmenge. Und die Person wies dann auf mich ganz öffentlich hin und meinte halt irgendwie, ja, du siehst ja nicht so autonom aus, wenn wir schon darüber sprechen. Und er hat irgendwie so einen Spruch gerissen, ich habe es mir nicht genau gemerkt, aber es war halt mega unangenehm. Und super bewertend und ich habe danach, also mir war das irgendwie zu doof, dann irgendwie in der Situation darüber rumzudiskutieren, aber als ich dann raus war, habe ich gedacht, was ein Arsch, also vor allen Leuten irgendwie, mich da komisch von der Seite anzuquatschen, wegen meinem Äußeren, weil das nicht so reinpasst in die Vorstellung, ja, also.
Ja, ich glaube, das ist ja so ein, dieses autonom Aussehen ist ja so ein, wie soll ich sagen, ne, gehört ja so dazu, zu bestimmten Teilen der linken Antifa-Kontexten. Also, dass so diese Dresscode ja da sehe. Also, ich meine, am Ende hat jede Subkultur ihren Dresscode. Aber da ist es ja sozusagen, ne, trotzdem gibt es da ja so einen politischen Anspruch. Und ich denke, dass das dort ein ziemlich krasses Bild ist eigentlich, wenn wir auf so eine Demo gehen und klar ist ein schwarzer Block eine taktische Sache und deswegen ziehen sich Menschen in der bestimmten Hinsicht an, aber wir treffen uns ja auch an anderen Orten wie Bars oder zu Veranstaltungen und dieser Habitus und dieser Kleidungsstil setzt sich dort ja meistens fort und das ist schon so ein bisschen schwierig, finde ich auf jeden Fall. Ne? Auf der einen Seite hat sowas taktische oder auch, ja, ne, es geht ja gerade in so einem antifaschistischen Kontext auch viel um Gewalt irgendwie und da muss man sich irgendwie verorten und auch gegenüber den Menschen, wo man so kritisch ist, sich irgendwie bedrohlich darstellen, aber dass sozusagen dann die Kommunikation untereinander und dieses, wie wir miteinander interagieren, dann da nicht so switchen kann, sondern diese ganze Mackrigkeit, dieses ganze Coolsein, dieses ganze, ja, dass das nicht aufgelöst wird, sondern sich da so fortsetzt, ist, glaube ich, ziemlich das Problem an diesem. Und da gehört ja dann auch so dazu, dass, ne, also alle in der Stadt machen Kampfsport oder jedenfalls fast alle. Und also genau, also es hat so viele Aspekte, die das, glaube ich, so prägt, wo Leute sich ganz schwer reflektieren, was das eigentlich so mit denen macht, irgendwie, obwohl es ein bisschen gut wäre.
Ja, und was ich, glaube ich, für mich so problematisch sehe, das ist mir neulich schon wieder aufgefallen an diesem Sticker Fight Like a Girl. Kennt ihr den, wo so ein Messer drauf ist? Klebt an ziemlich vielen Räumen. Also an sich finde ich das total wichtig und gut zu sagen, ne? Mädchen können kämpferisch sein und sind stark und haben Power. Aber auf der anderen Seite gibt es irgendwie keine Aufkleber, wo drauf steht, sei so fürsorglich wie ein Junge oder höre deinen Freundinnen so nett zu oder, also das quasi immer, also auch in so einer feministischen Bewegung es oft so diesen Anspruch gibt, genauso hart zu sein und genauso kämpferisch zu sein und aber für mich diese ganzen Aspekte, dass für andere Menschen Sorge tragen und irgendwie Verantwortung für andere zu übernehmen und zuzuhören und emotionale Arbeit zu leisten, das sind ja unglaublich wichtige Teile in einer Szene oder generell einer Gesellschaft, die wir damit selber so unter den Tisch kehren. Und das finde ich total schade.
Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass du das einfach auch nicht plakativ vor dich hertragen kannst, diese Dinge, die du gerade gesagt hast. Also wenn ich stark und hart und mit Megafon und schreie und ganz vorne stehe, ist es natürlich eine ganz andere Wahrnehmung als diese subtilen Dinge, die du genannt hast. Weil die fallen natürlich hinten runter, ne? Die haben weniger auf dem Schirm.
Ja, ich würde noch mal mehr auf so Aussehen fokussieren, was ich auch von Freundinnen gehört habe, die sich so schminken. Ist ja auch sowas, also wenn du ins alternative Zentrum gehst und vielleicht Bock hast, hochhackige Schuhe anzuziehen und dich zu schminken, bist du ja auch total raus, ne? Also das geht ja gar nicht. Also wie kann man denn so rumlaufen? Das ist ja wohl immer nicht emanzipiert. Also ne, da urteilen dann Leute drüber, wo du dir so denkst, du weißt noch nicht mal, was das Wort Feminismus bedeutet. Und das finde ich halt auch krass, ne? Also dass, wenn Menschen sich dazu entscheiden, dass sie sich gerne schminken oder halt eine bestimmte Kleidung tragen wollen, dass das natürlich auch total krass bewertet wird einfach, ne?
Und auch andersrum funktioniert das Ganze, ne? Also ich habe zum Beispiel auch erlebt, dass ich schon von einem Ex-Freund dafür gelobt wurde oder beziehungsweise, dass es positiv anerkannt wurde, als ich eines Tages seiner Meinung nach besonders zäckig aussah. Und er dann so zärtlich meine kleine Zecke zu mir sagte und irgendwie, ich sag mal, sonst rare Komplimente gestreut hat. Und das verschärft das Bild natürlich auch auf eine andere Art und Weise.
Ja, und ich glaube auch, ne, also das Ding ist, wir sind, also oder so politische Bewegungen sind viel auf der Straße. Und also so jenseits jetzt so von Style-Fragen, also nochmal mehr so auf Körper. Genau, Menschen sind auf der Straße, das ist, ich setze meinem Körper in einer krassen Situation aus, ne? Ganz viel Gewalt durch Polizei, so Stress, unklare Situationen, was passiert, man muss vielleicht wegrennen und so eine Dinge, ne? Das impliziert ja auch immer so eine sportlich, schnell irgendwie alles auf dem Schirm haben und darauf reagieren hin. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, dass ja letztes Jahr bei den Protesten gegen die Braunkohle es diesen bunten Finger gab. Also wo so das erste Mal oder jetzt schon seit längerer Zeit, aber so diese Inklusivität bei Protest irgendwie diskutiert wurde. Und klar, da geht immer mehr, ne? Aber ich find's gut, dass es einfach mal anfängt und dass eben auch Rollifahrerinnen teilnehmen konnten oder Menschen, die Assistenzbedarf hatten oder wie auch immer. Und das sozusagen, das ist, glaube ich, was mega Wichtiges, dass so Protestkultur, auch wenn sie so krass konfrontativ ist, jeder Mensch irgendwie beteiligt sein kann.
Okay. Haben wir Gedanken dazu, warum es diesen Zwiespalt aus Anspruch und Wirklichkeit gibt in der linken Szene?
Naja, ich meine, wir sind halt verortet im Rest der Gesellschaft, ne? Die linke Szene ist Teil der Gesellschaft und wir alle sind irgendwie sozialisiert und stehen da nicht außen vor. Also diese Ansprüche, die wir erstmal, also das eine ist so eine Erkenntnis, Dinge funktionieren nicht, sind nicht in Ordnung, das ist so ein erster Schritt, die kann ich formulieren. Aber die dann umzusetzen, ist ja nicht unbedingt einfach. Also so gar nicht. Und ich denke, das ist was sich alle klar machen müssen. Deswegen ist, glaube ich, auch manchmal so diese Überheblichkeit aus so einer politischen Perspektive, man hat es hier total gecheckt, halt völlig unangebracht, weil in der Praxis wir einfach nicht da sind, was wir uns in der Theorie wünschen.
Ich würde auch sagen, dass wir beim Thema Körperbilder ganz, ganz krass auch geformt werden durch unsere Sehgewohnheiten. Und dass wir so viele, so makellose, perfekte, so scheinbar perfekte Körper die ganze Zeit sehen auf Werbeplakaten, auch überall auf der Straße, ne? Also die Mehrheit der Menschen versucht ja, diesen Normkörpern zu entsprechen. Und je mehr wir das versuchen, desto weniger andere Körper sehen wir dann auch. Und deswegen ist das ja so super wichtig, wie mit diesem inklusiven Finger oder einfach auch mal ein Augenmerk drauf zu legen. Es gibt noch super viele andere Menschen, die andere Körperbilder uns zeigen würden, die aber überhaupt nicht Teil unseres Horizontes sind. Und genau, also ich glaube, das bedingt sich so selbst so ein bisschen, dass wir immer wieder das Gleiche sehen und das dann auch attraktiv finden und das dann eben auch so als unsere Gruppe so um uns scharen.
Wichtiges Stichwort, unsere Gruppe. Das ist Ich denke, das ist ein Zusammenspiel aus Sozialisierung und auch dem, wie unser Gehirn funktioniert. Und das ist halt in vielen Strukturen und Funktionsweisen bei uns Menschen allen gleich, egal welche Szene wir angehören. Unser Gehirn ist darauf aus, zu vergleichen und nach Gruppenanpassung zu suchen. Das ist ja was evolutionär Bedingtes. Und zwar ist es so, dass das Stammhirn wenig sich weiterentwickelt hat im Verlauf der Evolution im Vergleich zum Großhirn und Funktionsweisen sehr ähnlich geblieben sind und jetzt mit der modernen Zivilisation interagieren und auch behindern können. Man muss dazu sagen, dass das Stammhirn vor allem so eine Gefahrenwarnungsfunktion hatte oder hat. Das heißt, in der frühen Entwicklung des Menschen musste halt vor allem vor Raubtieren gewarnt werden. Es war wichtig, Nachkommen zu zeugen und halt irgendwie auch ja so Schutz von der Gruppe zu bekommen. Und dementsprechend musste der Mensch halt irgendwie von Anfang an auch schon Gruppennormen und Rollen irgendwie gerecht werden. Und also das Stammhirn ist sozusagen immer schon dafür da gewesen, nach Gefahren zu suchen und die Gruppenpassung abzuchecken. Und das hat sich halt bis heute kaum geändert und läuft bewusstseinsfern weiter ständig ab. Und aber die Gefahren haben sich halt geändert, denen wir ausgesetzt sind. Die Raubtiere sind nicht da und zum Glück.
Naja, ist halt die Frage, wie du Raubtier definierst.
Ja, ich gehe jetzt nicht von der Katze im Hinterhof aus. aber ja, die Gefahrensuchfunktion hat sich halt, konzentriert sich jetzt auf andere Dinge. Es sind halt so Fragen, wie genüge ich? Bin ich anerkannt? Leiste ich genug für meine Gruppe? Ne? Bleibe ich ein begehrenswerter Teil dieser Gesellschaft? Und dazu kommen halt, was ihr schon angesprochen habt, so durch die Sozialisierung und so, ganz neue Regeln und Rollen und Bilder, die halt auch in so einer neoliberalen Gesellschaft geprägt werden und die aufgrund des ständigen Informationsaustausches halt auch ständig verfügbar sind und beworben werden und präsentiert werden. Und wir saugen die halt seit dem Säuglingsalter wie ein Schwamm auf, sodass die Anzahl von Anforderungen halt Dutzende geworden sind, nicht mehr so vereinfachte wie in der frühen Menschheitsgeschichte, sondern es sind halt einfach unfassbar viele komplexe Anforderungen geworden. Und ich glaube, dass eine Linke die Problematik von neoliberalen Bildern und Normen als Machtinstrument des Kapitalismus, wie wir schon gesagt haben, zwar erkennt und kritisiert, aber in der Abgrenzung dazu halt wiederum eigene Normen und Bilder schafft, die sich ja nach Gruppen variieren, aber unser Stammhirn hat halt weiter fleißig zu tun und kann weiter fleißig nach teils berechtigten Ausgrenzungsgefahren suchen.
Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass, was ist das Gefühl? Also ich finde dieses, na, es geht ja oft um Macht und auch um Verteidigen von Rollen und Traditionen und Bildern. Und ich finde, dass die wenigsten Menschen davon frei sind, auch wenn wir uns das so vorstellen. Und dass halt nicht normierte, nicht binäre Körper auch Leuten Angst machen. Und dass Leute sich nicht eingestehen, dass da ganz tief was drin ist, was wir irgendwie so gelernt haben. Und dass da super viele Berührungsängste gibt. Und dass genau, und sich das so unterschiedlich äußert, ne? Also, weil auch innerhalb der Linken sind so ganz viele Subkulturen und eine queer-feministische Szene ist meistens irgendwie trotzdem gerade, auch wenn sie sehr präsent ist hier in Dresden, ist die separiert von, weiß ich nicht, so einer Antifa-Szene. Mhm. Also, klar gibt es bestimmt punktuelle Überschneidungen, aber oft ist es einfach getrennt. Genau. Und ich finde das, es gibt eine super große Transfeindlichkeit einfach in der Szene. Und ich denke, das hat viel damit zu tun, dass Leute sich so bedroht fühlen da in ihren Machtverhältnissen. Also das ist, glaube ich, nichts, was so präsent ist oder was so.
Das so läuft nicht bewusst ab.
Ne? Ja, ja, aber ja. Es ist einfach da und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. So, ne? Und das ist ja das Problem mit diesen ganzen Formen der Diskriminierung und diesen Abgrenzungsbedürfnissen. Das ist halt irgendwie so aufgrund unserer Sozialisation und dieser Gesellschaft und dem Kapitalismus und alles, was wir gerade rausgearbeitet haben. Aber das muss halt das eben auch ein aktiver und bewusster Prozess sein, sich dagegen zu wehren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo dann auch der Wille dazu da sein muss.
Das ist eigentlich eine ziemlich gute Überleitung zu der nächsten Frage, also welche Forderungen sich quasi daraus ergeben. Und eine Forderung fällt mir schon ein, also ich fände es total gut, wenn mehr männlich gelesene Menschen so Putzarbeit machen, also dass sie zum Beispiel sich das, den Hut aufsetzen und in ihrem autonomen Zentrum die Toiletten putzen. Ich glaube, das ist auch, also da beginnt es ja schon. Ne? Habt ihr noch weitere Forderungen, die wir ja gesellschaftlich formulieren könnten?
Ja, ich finde es halt super wichtig, dadurch, dass, wie ich jetzt versucht habe, auch so ein bisschen zu erklären, dadurch, dass das so bewusstseinsfern abläuft in so einem ganz bewusstseinsfernen Teil des Gehirns, finde ich es halt super wichtig, dass das halt besprechbar gemacht wird, dass das immer wieder auf den Schirm kommt, dass wir das immer wieder fragen, hinterfragen und reflektieren und diskutieren, was da passiert, was das für Bilder sind, wo die herkommen. Und also bei uns selbst, aber auch in unseren Gruppen.
Genau. Ja, und damit auch irgendwie den Scham überwinden, über das Thema zu sprechen. Also ich finde, so als Frau oder als weiblich gelesene Person bin ich ja das, die Person, die objektifiziert wird und quasi diese ganzen Normen und Rollen erfüllen soll. Und quasi den Scham abzulegen, darüber zu sprechen, dass mich das selbst als reflektierte Feministin, dass ich das trotzdem nicht schaffe oder ne, dass ich trotzdem in den Spiegel gucke und denke, scheiße, bist du dick? Und aber eigentlich mich selber darüber übelst ärgere, dass ich das denke. Aber in dem Moment, wo ich überhaupt nie drüber spreche mit Menschen, kann ich ja auch nie sein lassen, das zu denken. Und ich glaube, da ist vielleicht, ja, ist auch super viel Arbeit nötig, wie du auch schon gerade gesagt hast, da irgendwie vielleicht doch gar nicht so zielorientiert, sondern einfach drüber zu sprechen.
Ja, und ich glaube, dass es auch Mut braucht und vielleicht auch Wut braucht, so Sachen sich so gegen so Sachen öffentlich zu wehren. Ne? Also ich habe gerade dran gedacht, als das, was ich jetzt vorhin erzählt habe, diese Lesung. Ich habe mich danach so über mich selbst geärgert, dass ich nicht stehen geblieben bin und ihn gefragt habe, ob er nicht einmal alle Tassen im Schrank hat. Und weil ich halt einfach in dem Moment den Mut nicht hatte, ne? Und ja.
Und Fehlertoleranz finde ich noch wichtig bei der Begegnung.
Ja, total.
Okay.
Everybody run!
Willkommen zurück zum Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Wir sprechen heute über Körperbilder und das nächste Thema, über was wir reden wollen, ist Körper als Feld unseres Widerstandes. Und was bedarf es quasi für Strategien, um dieser Repression gegen unsere Körper etwas entgegenzusetzen? Und auch da würde ich gerne mit einem Zitat von Lori Penny aus dem Buch Fleischmarkt beginnen. Das heißt, wir leben in einer Welt, die den unwirklichen weiblichen Körper anbetet und echte weibliche Macht verachtet. Diese Kultur verurteilt Frauen dazu, immer so auszusehen, als seien sie verfügbar, während sie nie wirklich verfügbar sein dürfen, und zwingt uns, sozial und sexuell konsumierbar zu erscheinen, während wir selbst sexuell so wenig wie möglich konsumieren sollen. Und ich finde, das trifft es eigentlich so ziemlich den Nagel auf den Kopf. Und ich glaube, dass es halt unglaublich wichtig ist, ein Bewusstsein zu erschaffen, also quasi unseren Körper als ein Feld des Widerstands zu begreifen. Also dass unser Körper eben Hunger nach Leben hat, nach Liebe, nach der Ausweitung unseres Horizonts. Unser Körper hat Hunger nach leidenschaftlicher Politik. Und das hat eben auch alles, was mit Raum einnehmen zu tun, was eben aus unserem Körper, aus unserem eigenen Körper heraus geschehen soll, wie wir leben und handeln wollen. Und für mich persönlich, ich habe halt über dieses Thema auch noch ziemlich viel nachgedacht, ist das Wissen über meinen Zyklus tatsächlich irgendwie ziemlich wichtig. Also ohne Hormonpräparate einfach zu wissen, wo stehe ich, wie geht's meinem Körper, wie geht's meinem Zyklus. Dadurch halt über viele Jahre ein intensives Körpergefühl habe ich entwickelt und weiß eigentlich jeden Tag ganz genau, bin ich eher dünnhäutig oder habe ich halt heute besonders viel Kraft und Energie und kann somit auch ganz anders auftreten, wenn ich mich und meinen Körper so wahrnehmen kann. Und natürlich hat es irgendwie auch was mit Macht und Wissen zu tun, eben auch über die eigene Fortpflanzung, obwohl an der Stelle eben auch nochmal erwähnt werden sollte, dass eben nicht nur die weiblich gelesene Person, die sich ihrem Zyklus bewusst sind, dann auch für eine Verhütung verantwortlich ist.
Ja, wenn wir das Thema Zyklus ansprechen und nach Widerstand fragen, ist für mich halt auch so ein Thema Menstruation und der offene Umgang mit diesem Menstruationsthema ein super wichtiger Punkt, was so Widerstand angeht. Also als Teenager wurde mir das eingetrichtert und ich euch wahrscheinlich auch, nehme ich an, dass das halt ein absolutes Tabu ist, da redet man nicht drüber und das ist irgendwie was Seltsames, Komisches, Schmutziges, was auch immer. Und damit zu brechen und offen damit umzugehen, offen darüber zu reden, auch männlich gelesenen Personen zu sagen, hey, ich habe jetzt PMS und deswegen bin ich scheiße drauf oder ich habe jetzt meinen Eisprung, deswegen habe ich besonders viel Lust auf Sex oder so. Das finde ich, ist für mich auch so ein widerständiger Akt.
Aber was mich dann auch immer total nervt, ist, dass wenn andere Menschen, wie zum Beispiel männlich gelesene Menschen, dann irgendein Urteil über dich fällen, wenn du deinen Zyklus zum Beispiel hast, so nach dem Motto, ach nee, sie hat ihre Tage, da musst du jetzt besonders einfühlsam sein, weißt du, und das dann so nutzen, das nervt mich auch total hart, oder? Ja. Wenn du irgendwie zickig bist oder so, dass das dann darauf geschoben wird, weil es kann ja sein, dass du deine Tage hast, das geht mir total auf den Piss. Aber ich weiß, was du meinst, klar.
Für mich ist auf jeden Fall das Thema Körperbehaarung auch ein sehr widerständiger Akt.
Voll.
Und also tatsächlich ganz persönlich ein widerständiger Akt, das auszuhalten und sich aber auch, also bei mir selbst und auch bei anderen, mich daran zu gewöhnen, dass es total okay ist, als Frau Körperhaare zu haben. Und genau, ich finde das. Also es war für mich einfach echt ein richtig krass, so der erste Sommer, wo ich mir nicht die Beine rasiert habe und dann in den Park gegangen bin. Und dann kam irgendwie echt so ein jugendliches Mädel und meine so, oh, die Frau da drüben, die hat Haare an den Beinen.
Das ist total schrecklich. Also das ist echt so mein persönlicher Zwiespalt. Dieses mit diesen behaarten Beinen, das ist so irgendwie, ich möchte das so gerne, aber es funktioniert nicht. Also ich habe halt, klar, so im Winter, wenn es irgendwie egal ist, dann habe ich halt behaarte Beine und dann macht es mir auch nichts aus. Aber sobald ich das Gefühl habe, okay, jetzt ist Sommer, du kannst nicht mehr in langen Hosen rumlaufen, merke ich einfach, dass ich dazu nicht stehe. Und das ist dann echt so eine Diskrepanz. Das ist so, ich ärgere mich dann so über mich selbst, weil ich es einfach ja nicht aushalte und mich unsicher fühle, wenn ich dann halt unterwegs bin. Und ja, aber das wird vielleicht noch.
Ja, was da auch so ein bisschen anknüpft, ist für mich so das Thema Sexualität. Und ich, also auch das ist so, wenn es um Körper und Widerstand geht, etwas, wo viel Widerstand, finde ich, stattfinden kann. Also sprich, nackt sein als etwas völlig Normales irgendwie zu leben. Gleichzeitig auch zu gucken, dass eine vernünftige Sexualaufklärung stattfindet, dass Sexualität als was Natürliches, nicht tabuisiertes dargestellt wird, dass gleichzeitig das Thema Grenzen dann auch gut besprochen werden kann und auch mit Kindern gut besprochen werden kann, weil das größte Problem, glaube ich, in meiner Sexualerziehung war dieses Schweigen über alles und dieses Verstecken und irgendwie alles so heimlich zu vermauscheln irgendwie. Also, weiß ich nicht, meine Tochter ist 7 und die habe ich jetzt aufgeklärt und der sage ich auch ganz klar, wenn ich Sex hatte, dass ich mal, also ne, und da eine Person zu Hause war, dass ich Sex hatte und das ist für sie vollkommen okay und normal. Und dann können wir auch darüber reden. Und das ist was mir sehr wichtig ist, dass das Feld einfach aufgemacht wird, Dinge zu besprechen. Genau.
Naja, und ich glaube, was einfach prinzipiell super wichtig ist, ist sozusagen sich so gegenseitig zu unterstützen, ne? Also wenn einfach so auch wirklich in Freundinnenkreisen darüber zu sprechen und auch die anderen dann darin zu unterstützen, je nachdem, wo alle so ihre Baustellen haben, das offen anzugehen und gemeinsam das irgendwie so zu erkämpfen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Wichtigste, weil ne, dann stehen alle so wieder zu Hause vorm Spiegel und gucken sich so an und denken sich so, Aber irgendwie ist es voll bescheuert, weil irgendwie man so gemeinsam drüber redet und genau, sich einfach dabei unterstützt. Ich glaube, das ist einfach mega wichtig und da auch ein bisschen offener ist und auch auf Leute zugeht. Also ich glaube, wir sind da ja auch, ne, was du vorhin gesagt hast, wir sind so in unserer Bubble und du hast es auch noch so mit dem Gehirn erklärt. Vermeintlich schöne Menschen sind in dieser Gesellschaft erfolgreich. Und wir müssen mal gucken, wie wir uns selber dabei manchmal vielleicht ertappen, wen wir wie, warum gerade ansprechend und interessant finden. Oder wie wir auch selber mal sowas durchbrechen müssen, einfach auch auf Menschen zuzugehen, die vielleicht gerade nicht in unserem Bild so, ne? Also ich glaube, da müssen wir ganz, ganz viel an uns selber arbeiten. Ich glaube, das sind so die zwei Punkte, die mir da noch wichtig wären.
Ich glaube, für mich ist es auch super wichtig, diese Frage, müssen wir denn wirklich immer alle schön sein? Also das fand ich ganz interessant. Da bin ich auf so eine Kritik zu der Body Positivity gestoßen, die ich ganz interessant fand, weil da ging es so darum, also dass das einerseits natürlich super wichtig ist, Menschen zu empowern, sich okay mit ihrem Körper zu fühlen, aber dass ich mich jetzt nie übelst auf Dehnungsstreifen abfeiern muss, weil es vielleicht auch total okay ist, dass Menschen die haben, aber das jetzt vielleicht nicht super schön ist, aber das auch überhaupt kein Problem ist. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass, ja, also vor allem auch als Frau sich bewusst zu machen, ich muss nicht immer schön sein. Also ich muss mir jetzt auch nie sagen, dass wenn ich jetzt einem Schönheitsideal nicht entspreche, dass ich da mir ein anderes Ideal basteln muss, sondern dass ich einfach so bin, wie ich bin. Und das finde ich auch total verrückt, so wenn wir uns überlegen, wie so Menschen vor 500 Jahren einfach auch gar nicht so viele Spiegel hatten oder so Kameras, um sich die ganze Zeit immer selbst zu sehen. Also das formt ja auch unser Körperbild total, dass wir uns ständig sehen müssen. Und ich glaube, wir würden alle total anders über unsere Körper denken, wenn wir nicht uns ständig im Spiegel, ständig auf irgendwelchen blöden Bildern sehen würden und damit ja auch immer diese Außenperspektive bekommen. Also ich finde, wir müssen viel mehr zurück in unsere Innenperspektive.
Voll. Schmeiß die Wagen weg.
Und die Selfies. Okay, ich glaube, wir müssen so ein bisschen.
Wir wollten noch sagen, dass es übelst widerständig ist, im Radio darüber zu sprechen.
Ja, das stimmt. Jetzt wisst ihr alle unsere Baustellen, Beinhaare und Falten. Ich habe noch nicht erwähnt, dass ich Falten kriege.
Ja, ja, ich auch. Und das ist mir vor allem aufgefallen, als ich nach dem Optiker nach Hause kam und neue Brille hatte. Und dann wirklich im Spiegel gedacht habe, oh krass, durch die neue Brille siehst du es jetzt noch mehr.
Und graue Haare kommen auch. Ich habe ganz viele.
Aber, ja. Also Raum einnehmen ist so das Thema, ne? Sowohl im Radio als auch überall, wo es sich sonst so ergibt, finde ich, sollten weiblich gelesene Personen und Flint-Personen viel mehr Raum einnehmen, definitiv.
Mit ihrer Vielfältigkeit.
Und sich zusammentun und die Gesellschaft verändern, also diese Individualisierung aufbrechen. Es ist Zeit für ein Fazit, würde ich sagen.
Okay, dann würde ich jetzt einfach nochmal ich finde es ein ziemlich gutes Zitat nochmal vorlesen, was nochmal so ein richtiger Schlag ins Gesicht ist. Wieder von Lori Penny. Sie schreibt: Die weibliche Macht der Verweigerung ist für jede Gesellschaft das erschreckendste und die stärksten Ängste auslösendste Moment überhaupt. Frauen könnten sich theoretisch weigern, zu kochen, zu putzen, zu betreuen und das Funktionieren der Gesellschaft sicherzustellen. Frauen könnten sich weigern, sich dem patriarchalen Wunsch nach angemessenem und ausreichendem Sex, aber auch nach dem Erhalt der sozialen Ordnung unterzuordnen. Frauen könnten die lebenserhaltende Arbeit des Kinderkriegens und Aufziehens der zukünftigen Generation verweigern, die mit dem häuslichen Geschlechterkrieg untrennbar verbunden ist. Einfach, indem sie überhaupt nichts täten, könnten Frauen jede westliche Gesellschaft morgen in die Knie zwingen. Und diese einfache Tatsache ist unerträglich. Frauen müssen um jeden Preis daran gehindert werden, dieses grundlegende Menschenrecht wahrzunehmen, das Recht, Nein zu sagen, die Arbeitsmittel niederzulegen, die Röcke anzuziehen und Stopp zu sagen. Ich mache nicht weiter. Ich werde nicht dienen.
Okay, super. Ich glaube, wir haben schon ganz viel eigentlich Fazit gezogen. Deshalb kurz vorm Schluss noch zwei Hinweise, wie wir das alles umsetzen können. Und zwar, der 8. März steht kurz vor der Tür. Es wird den feministischen Streik geben. Es gibt einen Aufruf, sich selber etwas Gutes zu tun. Sich selber etwas Gutes zu tun kann keine feministische Forderung sein, solange Care-Arbeit nicht gleichberechtigt verteilt sind. Denn wie wir heute schon gelernt haben, ist Care-Arbeit, Lohnarbeit und all dieser Kram sehr dafür oder nicht zuträglich für unser Wohlbefinden und unsere Körper. Also, es gibt einen Aufruf, auch dieses Jahr beim 8. März feministisch zu streiken. Wir werden unseren Link dazu auf unserer Webseite tun. Und am 7. März wird es wieder eine anarchistisch-feministische Anti-Knast-Kundgebung in Chemnitz geben. Und zwar 15 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Knast seid ihr alle herzlich eingeladen, euch solidarisch zu zeigen mit den Inhaftierten der JVA Chemnitz. Und genau, unsere Sendung war, unsere Musik war wie immer Creative Commons. Wenn ihr unsere Sendung nachhören wollt, dann könnt ihr das gerne tun, entweder auf freie-radios.net oder auf der Webseite and.notraces.net. Und wenn ihr Lust habt, bei unserer nächsten oder einer der anderen Sendungen gern mal mitzumachen, seid ihr herzlich eingeladen. Schreibt uns einfach eine E-Mail an ahad@systemli.org. Das war's von uns für heute. Wir hören uns wieder in einem Monat. Tschüss.
Was soll es hier werden? Ich hab keine Idee. Im Sommer gibt's Sonne, im Winter gibt's Schnee. Ich will immer was verändern, ja eh. Und jetzt steh ich schon wieder mit meiner Gitarre in der Einkaufsstraße und die Leute konsumieren, ja eh. Und ich hab keine Platzkarte, ja nee, da kommen schon die Bullen, wie immer, oh je. Yeah. Von den Leuten erwarte ich mir Solidarität, doch es geht niemand was an und dann ist es zu spät. Und es gibt nichts, das bleibt, es gibt nur die Dinge, die immer schon da waren. Und diese Dinge wandern von meinen zu anderen. Und es gibt so viele desillusionierte Menschen, die meinen, es lohnt.